Ja, nochmal einen schönen guten Morgen, diesmal mit Mikrofon. Ich bin immer noch der Stefan, immer noch einer der Pastoren hier. Und ich denke noch immer sehr gerne an die DNA-Predigtreihe aus dem letzten Jahr zurück. Die haben wir im Herbst, haben wir uns überlegt, was der Kern von Gemeinde ist. Wir haben die ersten sieben Kapitel der Apostelgeschichte durchgelesen, um mal nachzuspüren, was die ersten Christen, was denen wichtig war, wie die gelebt haben und was von dort zu uns zu übernehmen wäre. Natürlich habe ich den Flyer jetzt irgendwo liegen lassen, aber die Themen waren die, dass wir einen Auftrag haben als Gemeinde. Also wir sind nicht einfach nur so eine Interessensgruppe, die sich trifft, weil sie sich trifft, sondern Gott hat Gemeinde gegründet mit einem Auftrag, diese Welt zum Positiven zu verändern. Das heißt, sein Reich, da wo das Gute herrscht, da wo Gottes Liebe herrscht, das ausbreiten zu lassen in uns und über uns hinaus, also in diese Welt hinein. Wir sollen uns multiplizieren. Also dieses Ausbreiten geschieht nicht dadurch, dass man irgendwie einen Schritt nach außen macht und dann ist das da, sondern da, wo wir hingehen, da passiert etwas Neues. Da kommen wieder Menschen mit diesem Gott in Berührung, nehmen diesen Gott für sich an. Gottes Reich breitet sich dadurch aus, dass man sich multipliziert, dass man mehr wird, so wie sich Leben ausbreitet. Es ist ein lebendiger Organismus, der ein ganz starkes Wir-Gefühl hat. Nicht, weil wir so viel besser sind als die da draußen, sondern weil es da, wo wir sind, wo Gottes Reich ist, da ist es so gut. Da kann man sich wirklich begegnen. Da braucht man keine Angst voreinander zu haben. Da kann man offen miteinander umgehen. Da kann man zu einladen zu diesem Wir, weil es dort gut ist. Dort dient man sich. Dort ist nicht der Stärkste, Lauteste, Reichste der Chef, sondern da ist der besonders wertvoll oder geachtet, der sich klein machen kann, der den anderen Menschen dient, der dafür sorgt, dass es anderen Menschen gut geht, der sich selber zurücknehmen kann zum Wohle eines anderen. Und das Erkennungsmerkmal von dieser Gruppe ist ein Stück weit dieses Getaufte, dass man getauft ist, dass man mal nass geworden ist, ja, dass man was Schreckliches eigentlich erlebt hat, nämlich den Tod von Jesus Christus irgendwie mit am eigenen Leib und dabei gleichzeitig das Allerbeste erlebt hat, nämlich die Auferstehung von Jesus Christus. Man bleibt nicht im Wasser liegen, sondern man kommt wieder rauf zu neuem Leben und lebt mit diesem Jesus Christus zusammen. Das waren die Themen aus dieser DNA-Reihe, aus der ersten Staffel. Die Apostelgeschichte ist noch lang. Ich hatte gerade eben gesagt, wir haben die ersten sieben Kapitel uns angeschaut, dazu sechs Gottesdienste gemacht. Das passt irgendwie nicht. Sieben Kapitel, sechs Gottesdienste, da sind auf jeden Fall ein paar Themen hinten rüber gefallen. Und das auch mit voller Absicht. Ich weiß noch, wie wir im wunderschönen Spätherbst, Stuart und ich, auf Stuarts neuer Terrasse gesessen haben. Die Sonne hat mich geblendet und ihn wunderbar von der Seite angeschienen. Der sah so gut in dem Moment aus. Es war Das bleibt dir überlassen, was du daraus verstehst. Es war ein so schöner Moment. Wir hatten viel Spaß miteinander. Wir haben uns darüber gefreut, wie die Ideenbälle irgendwie so hin und her gingen und wie ein Ideenball ganz bewusst von uns beiden weggeschmissen wurde. Apostelgeschichte 5. Da steht eine Geschichte, wo wir uns sehr einig waren. Nö, die gehört nicht mit dazu. Ich lese die gleich vor. Darum soll es heute gehen. Die Geschichte steht in dem Zusammenhang, dass sich diese Gemeinde in Jerusalem getroffen hat und erste Gehversuche unternommen hat. Also sie war frisch, jeder wusste noch, worum es geht. Alle waren irgendwie motiviert. Viele von den Leuten, die sich damals getroffen haben, haben von diesem Jesus nicht nur gehört, sondern diesen Jesus selber noch kennengelernt. Das ging nicht viel anders, als dass man diesen Jesus wirklich kannte in Jerusalem. Das war der Typ, der alles auf den Kopf gestellt hat, wo die Römer ein bisschen Bange hatten, dass der eine Riesenrevolution startet, wo viele Juden gedacht haben, oh, das ist der die Riesenrevolution startet. So viel Hoffnung wurde in den gesetzt. Und dann ist er am Kreuz gestorben. Jeder wusste das, dass da so richtig was kaputt gegangen ist. So viele Vorstellungen sind mit Jesus gestorben. So viele Hoffnungen und Wünsche sind an diesem Kreuz gehangen und waren auf einmal weg. Aber dann gab es diese Gruppe von Leuten, die behauptet haben, dieser Typ wäre wieder auferstanden. Und die römischen Soldaten haben die Leiche gesucht, um zu widerlegen, dass er auferstanden ist und haben ganz Jerusalem auf den Kopf gestellt. Und irgendwo muss doch dieser Körper sein. Aber entweder haben die Jünger, die behaupteten, dass er auferstanden sei, den so gut versteckt, dass er einfach nicht zu finden ist, oder sie haben recht. Und dann gab es Leute, die behauptet haben, ich habe diesen Jesus getroffen, den Auferstandenen. Ich bin ihm begegnet. Und es wurden immer mehr, die diesem Jesus auferstanden begegnet sind. Und irgendwie war diese Nachricht, war nicht tot zu kriegen. Immer mehr Leute waren davon überzeugt, er ist auferstanden. Ich habe ihn erlebt, ich habe ihn gesehen. Und auch nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, haben Menschen diesen Jesus erlebt und gemerkt, der lebt immer noch. Auch wenn er nicht mehr als Mensch hier unter uns ist, er ist noch da. Und sein Geist, seine Ideen, dieser Gott, der ist hier und der tut Dinge und bewegt uns und macht uns zu einer Einheit, macht uns zu Christen, macht uns zu Gemeinde. Und diese Gemeinschaft war so wundervoll, dass Menschen dazugekommen sind, obwohl diese Gemeinschaft unter unglaublichem Druck stand. Da wurden Menschen, die dazugehörten, die wurden vors Gericht gezogen, die wurden verprügelt, die wurden gesteinigt. Wirklich, die wurden getötet, weil sie zu dieser Gruppe gehörten, weil sie nicht aufgehört haben, von diesem Jesus zu hören. Und trotzdem wurden es immer mehr. Wie muss diese Gemeinschaft gewesen sein, dass Menschen sich das angeguckt haben, ich werde vielleicht sterben, aber das ist so gut, dass ich trotzdem dazugehören möchte. Diese Gemeinschaft hat alles untereinander geteilt. Sie hat sich um die Ausgestoßenen gekümmert, um Säuglinge, die einfach auf die Straße geschmissen worden sind, um Witwen, die keine Versorgung mehr hatten. Diese Gruppe hat alles dafür gegeben, dass es allen Menschen besser geht. Hat Dinge verkauft und von diesem Geld Essen gekauft für die, die nichts hatten. Sie haben ihre Häuser aufgemacht und man konnte dort unterkommen, wenn man kein eigenes Heim hatte. Es war so gut, diese Gemeinschaft. Man hat so füreinander gesorgt, dass Menschen unbedingt dazugehören wollten, obwohl sie wussten, was ihnen dann eventuell blüht. In dieser Situation, so eine starke Gemeinschaft, es brodelte richtig in Jerusalem und es wurden immer mehr Leute und man wollte gerne dazugehören, man wollte gerne was der Gemeinschaft tun. In dieser Situation spielt Apostelgeschichte 5 und das möchte ich euch sehr gerne vorlesen. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, »Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft?« Sie sprach, »Ja, für diesen Preis.« Petrus aber sprach zu ihr, »Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen?« Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie auf den Boden, ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Ich glaube, ihr versteht, warum dieser Text aus unserer Predigtreihe erstmal rausgeflogen ist. Hä? Geht's noch? Wir haben ein neues Testament, wir haben Jesus, der auferstanden ist von den Toten. Wir haben diese Gemeinschaft, die so wohltuend, so gut ist, zu der wir uns dazugehören, zugehörig fühlen. Und dann macht da jemand sowas wie, er macht was Gutes. Er verkauft den Acker und gibt das Geld der Gemeinde. Er behält ein bisschen was für sich. Ja, aber er tut was Gutes, er gibt das Geld ab und stirbt. Diese Geschichte ist unerwartet. Sie ist unverständlich. Warum macht Gott das? Jemand tut etwas nicht richtig Gutes. Irgendwie, ja, vielleicht ist es auch blöd, weil so irgendwie gelogen und... Und dann stirbt er, so eine drakonische Strafe, so das Ultimo. Warum macht Gott das? Warum lässt Gott das zu? Oder warum ist Gott da vielleicht sogar der Handelnde, der Strafende? Warum das in einem Evangelium, in einer Zeit, in einer Apostelgeschichte, in der Gott der Gute dargestellt wird, in der Gottes Liebe offenbar wurde, dass Gott eben nicht der böse und nachtragende, schreckliche Gott ist, sondern der gnädige Gott, der Liebe ist, der jeden Menschen liebt und das Beste für jeden Menschen möchte. Ich bin ganz ehrlich, auf das Warum habe ich keine vollständig gute Antwort. Ich kann euch das nicht sagen, warum Gott das gemacht hat. Und jeder, der sagt, ich weiß hundertprozentig genau warum, da würde ich anzweifeln, ob das denn wirklich so ist. Ich habe mich in den letzten Wochen, weil mich das so gefuchst hat, dass wir diesen Text so aus voller Überzeugung an die Seite gelegt haben, habe ich mich relativ viel damit beschäftigt. Ich wollte mehr darüber erfahren und mehr verstehen, warum dieser Text da ist. Und ich habe niemanden gefunden, der mir sagen konnte, warum das genau so passiert ist, wie es passiert ist. Es gibt viele teilweise hanebüchene Erklärungen zu diesem Text. Mich hat keine überzeugt und ich werde euch heute keine präsentieren. Ich werde euch die Frage nach dem Warum nicht beantworten können. Und ich kann damit gut leben, dass ich das Warum nicht beantworten kann. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, während ich diese ganzen Erklärungen gelesen habe und mich mit dem Text auseinandergesetzt habe, ist, dass mein Verstand begrenzt ist. Ich bin nicht so klug, nicht so verständig, dass ich alles in der Bibel oder sonst wo verstehen würde. Mein Verstand hat Grenzen. Und ich bin mir relativ sicher, dass es jedem von euch auch so geht, dass auch euer Verstand irgendwo Grenzen hat. Und wir können damit leben. Wir sagen zwar immer wieder, das verstehe ich nicht, das glaube ich nicht, das kann gar nicht sein, zumindest wenn es um die Bibel geht, aber jeder von uns, fast jeder behaupte ich mal, hat schon mal einen USB-Stick benutzt. Und das ist auch so eine Geschichte, die funktioniert einfach, ohne dass irgendeiner so wirklich verstanden hat, warum. Denn ein USB-Stick funktioniert nur dank des quantenphysikalischen Tunneleffekts. Den kann man beschreiben. Also man weiß, warum Elektronen, die eigentlich durch eine bestimmte elektronische Barriere hindurchgehen, die könnten eigentlich nicht da durchgehen, aber sie tun es trotzdem. Also man kann das beobachten, man kann das beschreiben, aber ich habe noch niemanden gefunden, der es mir erklären kann. Ich kenne auch jetzt nicht so unendlich viele superkluge Physiker. Aber auch die superklugen Physiker können es, soweit ich das gelesen habe, auch nur beschreiben und sind verwundert darüber, dass es funktioniert und man kann es anwenden, man kann USB-Sticks und Handys und sonst was alles damit bauen. Aber warum das so geht, weiß keiner, weil die klassische Physik, so mit Teilchen und Ladungen und wie das so alles funktioniert, Gravitation, das widerspricht dem, dass es geht. Aber es geht definitiv, weil wir können Dinge auf USB-Sticks speichern, es funktioniert. Wir verstehen es nicht, aber wir können gut damit leben. Unser Verstand ist begrenzt. Wir können nicht alles verstehen und wir müssen zum Glück nicht alles verstehen. Und da, wo jemand sagt, das, was ich nicht verstehe, das glaube ich nicht, der ist ein Idiot. Weil er glaubt das ja doch. Er kann mit ganz vielem leben, was er nicht versteht. Es ist wunderbar, dass wir diesen Drang haben, Dinge verstehen zu wollen. Es ist wunderbar, dass Gott uns mit dieser Fähigkeit des Verstandes gesegnet hat, dass wir Dinge durchdringen können, verstehen können, anwenden können, benutzen können, die Welt damit besser machen können. Aber so oder so, am Ende ist unser Verstand begrenzt und es gibt immer jemanden, der höher ist. Gott ist immer höher als unser Verstand. Natürlich, er ist außerhalb von Raum und Zeit. Er bewegt sich gar nicht in unseren Dimensionen. Er ist natürlich ganz anders, viel weiter darüber. Und ein Buch, was ihn beschreibt, was die Geschichten mit ihm beschreibt, das wäre merkwürdig, wenn das vollkommen logisch, vollkommen verständlich und in unseren Verstand hineinpassen würde. Wenn dieses Buch Gott beschreibt, der so anders, so viel höher ist als unser Verstand, können wir ihn nicht verstehen. Für mich ist das ein kleiner Beleg dafür, dass es Gott gibt und dass dieses Buch ganz besonders ist und tatsächlich Gottes Reden ist. Man hätte diese Geschichte in den letzten 1000 Jahren ohne Schwierigkeiten abändern oder rausnehmen können. Ist nicht passiert. Generationen über Generationen leben damit, dass da eine Geschichte in einer Apostelgeschichte steht, wo wir alle nur sagen können, verstehe ich nicht. Nicht ganz jedenfalls. Dieses Verständnissystem, das darf Lücken haben, das muss Lücken haben, weil wir damit eben versuchen, Gott zu verstehen. Wir dürfen gerne versuchen, unser Verständnissystem oder unsere Hermeneutik, die Art und Weise, wie wir die Bibel verstehen, wie wir versuchen, etwas in der Bibel über Gott zu erfahren, die darf sich weiterentwickeln, die darf sehr stichhaltig sein. Aber es muss Raum da drin geben, dass es nicht passt, dass unser System, wie wir Gott gern verstehen wollen, das System, in das wir die Bibel packen wollen, das muss Lücken haben, weil es Gott beschreibt und Gott der ganz andere ist. Eine Sache, die bei unserem Schriftverständnis, bei unserem Versuch, Gott zu verstehen, die Geschichte mit ihm zu verstehen, elementar ist, ist eine Aussage von Jesus Christus, der selber in Johannes 14 sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Bei all dem, was wir uns für Gedanken über Jesus machen und wo wir vielleicht in Schlingern geraten, weil irgendetwas nicht in unser System, in unser Bild von Gott passt, dürfen wir immer wieder an diesen Punkt zurückkommen und sagen, aber ich schaue mir mal Jesus an. Schaue mir an, wie er gelebt hat, was er sagt, wie er ist. Und er ist der Schlüssel, um Gott zu verstehen, um die Bibel zu verstehen, die Geschichte von Gott. Er ist der Anker, der Fixpunkt, der Fels, von dem ausgehend wir alle unsere Überlegungen anstellen dürfen, um die Bibel zu verstehen, um schwierige Geschichten zu verstehen, um Gott zu verstehen. Und Jesus ist barmherzig und gut. Und wenn wir eine Geschichte lesen, die so unbarmherzig und so schlecht klingt, dann passt sie nicht in unser System, weil wir es nicht verstehen. Und wir müssen es trotzdem irgendwie versuchen, durch diesen Schlüssel Jesus zu lesen. Es macht manche Texte noch schwieriger zu verstehen, keine Frage, wenn das der Grundsatz ist. Jesus ist Gott, in Jesus, in dem Gnädigen, Barmherzigen, der alles für uns getan hat, in diesem Jesus können wir Gott erfahren. Das macht es schwierig, macht unser System lückenhaft, auf jeden Fall, weil wir lesen in der Bibel Texte, die nicht zu Jesus zu passen scheinen. Aber das ist der Grundsatz, von dem wir nicht abweichen sollten. Dass wer Jesus sieht, der sieht den Vater, nur durch ihn können wir ihn verstehen. Ich springe mal ein bisschen weiter und komme direkt zu diesem Text von Hananias und Sapphira. Lukas nimmt diesen Text in seiner Apostelgeschichte auf. Lukas ist der Autor, der an einen Theophilus Geschichten schreibt, Berichte sendet. Zuerst über Jesus, das ist das Lukas-Evangelium, wo er recht detailliert versucht aufzuschreiben, was Jesus getan hat, was er gesagt hat, mit wem er sich umgeben hat. Diese Geschichte von Jesus schickt er an Theophilus und irgendwann muss Theophilus wohl gesagt haben, schön mit diesem Jesus, aber jetzt ist aus dieser Jesus-Bewegung so ein Riesending geworden. Lieber Lukas, schreibt mir diese Geschichte bitte nochmal auf, was dann passiert ist. Und dann fängt Lukas an, die Apostelgeschichte, in der er selbst ein Teil ist, die er selbst miterlebt hat, schreibt er dann auf und nimmt in diese Erzählung, in diese Geschichte, die Geschichte von Hananias und Sapphira mit auf. Geschichten haben den riesengroßen Vorteil, dass sie uns erlauben, uns zu identifizieren, dass wir eine Rolle in dieser Geschichte mit einnehmen. Deswegen ist es so schön, dass Lukas tatsächlich geschichtenartig aufschreibt, was da passiert ist und wir uns in diese Geschichte reindenken können, hineinfühlen können, wie wäre das damals? Wir lieben Geschichten. Wir gucken Serien, wir gucken Filme, wir lesen Bücher. Wir lieben es, uns in Geschichten hineinzudenken und lernen darüber ganz viel über uns selbst, über unsere Umwelt, wie hätte ich mich verhalten und so weiter. Und deswegen ist es so wunderbar, dass wir die Bibel haben, die Geschichte Gottes mit den Menschen und die Apostelgeschichte, in der wir uns mit hineindenken können. Wie wäre ich da? Wer wäre ich? Und ich habe mich immer wieder dabei ertappt, beim Lesen der Geschichte von Hananias und Sapphira, dass ich mir dachte, na, so ein bisschen verdient haben sie es ja schon. So die da, die anderen. Die waren ja nicht ehrlich. In der Bibel gibt es immer mal wieder Situationen, wo man sich da reindenkt, ja, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die da drüben. Ich habe mir für diese Geschichte vorgenommen, habe mich da bewusst entschieden, mich mal nicht in die Position des guten Gottes hineinzusetzen und über die da zu reden, sondern was wäre, wenn ich da gestanden hätte. Wie würde ich mit meinem Geld umgehen? Wie wäre ich in dieser Situation umgegangen? Was sagt die Geschichte, die etwas über Hananias und Sapphira aussagt, vielleicht über mich aus? Da möchte ich euch einladen, solche Geschichten, in denen jemand etwas Dummes tut, mal so zu lesen, wie es wäre, wenn du dieser Dumme wärst, wenn du etwas Schlechtes tun würdest. Was sagt das über mich? Was sagt mir das Ganze? Die Geschichte von Hananias und Sapphira, das sind die einzigen Christen in der ganzen Bibel, die mit der Todesstrafe belegt werden, die etwas tun und dann sterben. Was muss da passiert sein, dass da etwas Falsches getan wird, dass da eine Sünde im Raum steht und direkt da der Tod folgt? Sonst haben wir doch in der Bibel immer wieder Geschichten, wo jemand etwas Falsches tut und Paulus briefeweise schreibt, ermahne ihn und wenn das nicht hilft, dann macht jenes, macht dieses, schmeiß ihn von mir aus der Gemeinde raus, er muss das irgendwie lernen. Das sind teilweise richtig schlimme Dinger. Also einer geht mit seiner Schwiegermutter ins Bett und will nicht aufhören, irgendwie öffentlich, das Ganze wird öffentlich und das ist super peinlich eigentlich und er sagt, nee, ist mir egal, ich schlafe trotzdem weiter mit meiner Schwiegermutter. Alle wissen das. Und er kriegt ordentlich Stress deswegen. Aber selbst so ein moralisch echt schwieriges Ding, öffentlich, für alle sichtbar, da schreibt Paulus nur in Anführungszeichen. Wenn es nichts hilft, wenn er sich einfach nicht ändern möchte, dann schmeißen aus der Gemeinde raus. Das können wir uns nicht leisten. Er muss erleben, dass das furchtbar ist, was er da macht. Dass er Beziehungen zerstört, Familien zerstört, Ansehen zerstört, sich selbst zerstört. Das können wir in unserer Mitte nicht dulden. Aber so einer, der was moralisch wirklich Verwerfliches macht, der bekommt Briefe und Hananias und Sapphira bekommen den Tod. Wie passt das zusammen? Was ist das ganz Schreckliche, was Hananias und Sapphira hier tun? So schrecklich, dass der Tod direkt folgt. Es ist Heuchelei. Hananias und Sapphira spielen etwas vor, was sie nicht sind. Sie tun so, als ob sie etwas tun würden, was sie aber nicht tun. Es ist nicht das Problem, dass sie einen Acker verkauft haben. Es ist nicht das Problem, dass sie nur einen Teil des Geldes davon geben. Das Problem ist, dass sie sagen, das ist das Geld, was wir für den Acker bekommen haben und geben das ab. Aber es ist gar nicht das Geld, was sie für den Acker bekommen haben. Es ist nur ein Teil davon. Es ist vollkommen unnötig, dass sie das tun, weil sie hätten den Acker behalten können. Sagt Paulus ganz ausdrücklich, du hättest doch gar nicht den Acker verkaufen müssen. Du hättest mit dem Geld, was du dann bekommen hast, hättest du tun können, was du wolltest. Du musstest uns das nicht geben. Du hättest einen Teil geben können, du hättest alles geben können, was auch immer. Aber warum behauptest du, das war alles, obwohl es nicht alles war? Hananias und Sapphira haben sich vorgenommen, sich einfach gut darzustellen. Sich ein bisschen frommer zu machen, als sie vielleicht waren, ein bisschen besser darzustellen, zu den Guten gehören zu wollen. Heuchelei, sich ein bisschen frommer machen, sich ein bisschen heiliger. Ich bin ein bisschen gehorsamer, als ich vielleicht eigentlich bin. Ich mache mich besser, damit andere gut von mir denken, damit ich in den Augen anderer gut dastehe, damit ich vielleicht dazugehöre, zu den besonders Frommen, zu denen, die ja alle irgendwie so gute Menschen sind. Ich möchte dazugehören. Ich möchte vielleicht selber von dem ablenken, was ich selber über mich weiß. Ich weiß, dass ich da nicht so gut bin, aber das lasse ich mal irgendwie links liegen und tue einfach mal so, als ob ich einer von den ganz Guten wäre. Oder auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich möchte vielleicht auch vor Gott ein bisschen besser dastehen, weil ich ja weiß, was Gott alles für mich getan hat und wie heilig Gott ist. Und dann rede ich halt nicht so sehr darüber, über das, was nicht so gut ist. Und stelle das, was ich gemacht habe, ein bisschen besser dar, als es vielleicht eigentlich ist. Ich heuchle vor anderen, vor mir selbst und vor Gott. Ich stehe nicht dazu, dass ich Unzulänglichkeiten habe. Dass ich Schwäche habe. Dass ich irgendetwas nicht kann, dass ich irgendetwas nicht will. Dass ich Brüche in meinem Leben habe, dass ich da Risse habe, die mich irgendwie zu diesem Handeln drängen. Vielleicht hat Hananias als kleiner Junge Hunger gelitten. Und es fiel ihm unglaublich schwer, dann alles abzugeben und wieder in diese Rolle zu kommen. Ich hätte jetzt Geld, ich könnte mir immer Essen kaufen, ich hätte jetzt Sicherheit, aber das bringe ich nicht übers Herz, deswegen gebe ich nur einen Teil, was in Ordnung gewesen wäre. Aber das wollte er nicht so ganz darstellen und nicht zulassen, dass andere das über ihn wissen, dass er als kleiner Junge vielleicht Hunger hat und deswegen noch immer an diesen Kindheitserinnerungen hängt und ihn das belastet. Und deswegen sagt er trotzdem, na, das war aber alles, was wir dafür gekriegt haben. weil er mit seinen eigenen Brüchen, seinen eigenen Verletzungen nicht umgehen konnte, weil er sie lieber totgeschwiegen hat, als zu sagen, ich bin einer, der noch auf dem Weg ist. Ich bin noch einer, der noch heil werden muss. Gott will Ehrlichkeit und keine Heuchelei. Gott möchte, dass wir ehrlich sind und nicht heucheln, weil Heuchelei zerstörerisch ist, buchstäblich lebensgefährlich. Heuchelei zerstört dich selbst. Es macht Beziehungen kaputt. Es macht dich einsam, weil du ständig versuchst, irgendetwas darzustellen. Und selbst wenn es nicht ständig ist, in der Situation, in der du heuchelst, präsentierst du etwas, baust du eine Maske auf. Und dein Gegenüber kommt gar nicht mehr zu dir durch, weil dein Gegenüber nur mit dieser Maske redet und nicht mit deinem Herzen. Du machst dich selber einsam, du nimmst dich selber aus Beziehungen heraus. Herzensverbindungen sind nicht möglich. Und es ist unglaublich anstrengend, so eine Fassade hochzuhalten. Da geht Kraft und Zeit bei drauf. Heuchelei ist zerstörerisch und macht ganze Gemeinschaften kaputt. Gemeinden, die ganze Kirche leidet unter dem Vorwurf der Heuchelei. Du bist Christ, das ist der Heuchlerverein. Vorne hui, innen pfui. Ihr seid doch die ganzen Kinder vergewaltigen. Das sind Vorwürfe, die kommen, weil wir heucheln, weil wir nicht zugeben, wir sind auch nur unterwegs. Und ja, bei uns passieren schlimme Dinge. Aber bei uns sind all die Menschen, in deren Leben schlimme Dinge passieren, willkommen. Und wir wollen gemeinsam in Ehrlichkeit, in Offenheit miteinander darum ringen, besser zu werden, heiliger zu werden, immer mehr in das Bild verwandelt zu werden, was Jesus von uns hat. Heuchelei zerstört eben auch die Verbindung zu Gott. Denn da, wo wir so tun, als ob irgendeine Sache gar nicht so wäre, wie sie ist, wie soll Gott denn da heilend wirken? Wie soll Gott uns denn da weiterhelfen, wenn es da Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir einfach die Tür zumachen und nicht darüber reden oder sagen, ach, das ist schon gar nicht so schlimm. Es ist ja nur ab und zu mal. Und ich bin ja nicht wirklich abhängig davon, es tut mir nur manchmal gut. Und es war ja nicht wirklich so gemeint, ich bin halt manchmal nur so wütend. Oder ich tue das, aber das weiß ja eigentlich keiner. Da, wo wir heucheln, hat Gott keine Chance, uns da rauszuhelfen. Wo wir die Tür verschließen und Gott nicht reingucken lassen und mit Gott nicht darüber reden, da wird Gott nicht daran arbeiten können, dass es besser wird. Gott will Ehrlichkeit. Das ganz Wunderbare an Gott ist, dass Gott auch Ehrlichkeit erlaubt. Dass da, wo wir die Türen aufmachen und Gott hineinblicken lassen in die Bereiche unseres Lebens, die uns wehtun, die uns vielleicht unangenehm sind, von denen wir nicht möchten, dass irgendjemand weiß, was da abläuft. Da ist Gott so liebevoll. Da scheint Gottes Licht hinein. Jeder, der das mal erlebt hat, kann das nur bestätigen. Ich habe nicht eine Geschichte gehört, dass es schlimm war, wenn man einen Lebensbereich Gott geöffnet hat, wenn man ehrlich gegenüber Gott wurde. Das ist unangenehm, ganz bestimmt. Das ist vielleicht auch manchmal peinlich, weil wir uns selber vor uns schämen, aber es ist doch nicht peinlich, weil Gott dann dazu irgendwie sagt, boah, bist du aber doof oder habe ich es mir doch gedacht, wie schrecklich du bist. Gott führt uns da nicht vor. Das kann schmerzhaft sein, wie eine Wunde, die gereinigt wird, das tut weh, aber die wird gereinigt, damit sie heilen kann. Gott ist da gut und gnädig. Und er möchte, dass wir ehrlich sind. Und wo wir es nicht sind, kann etwas nicht heil werden. Kann so eine Wunde, kann eitern und tödlich enden. Heuchelei führt zum Tod. Das bleibt die Aussage dieses Textes. Egal wie wir an diesen Text herangehen, an die Geschichte von Hananias und Sapphira, da ist sehr viel drüber geschrieben worden, wie das denn vielleicht zu verstehen wäre. Allegorisch müssen wir das Ganze auslegen. Ne? Sie haben den Geist aufgegeben, heißt ja dann irgendwie, sie sind dann halt keine Christen mehr gewesen und wurden aus der Gemeinde rausgeschmissen. Oder egal wie man das auslegen möchte, ob man das so versteht, dass sie tatsächlich wirklich tot waren, umgekippt und begraben oder nur irgendwie ausgeschlossen oder vollkommen egal. Die Aussage dieses Textes, der Grund, da bin ich überzeugt, warum dieser Text in der Bibel steht, warum Lukas ihn aufgenommen hat, ist, dass Heuchelei tödliche Wirkung hat. Heuchelei macht alles kaputt. Lukas stellt ohne Zweifel einen Zusammenhang zwischen Heuchelei und Tod dar und sagt, wie furchtbar das ist, was es kaputt macht, was die Auswirkungen sind. Die schlimmsten, die man sich vorstellen kann, die drastischsten, die wir im Neuen Testament finden. Alles andere scheint irgendwie okay zu sein. Nicht okay, das ist das falsche Wort. An allem anderen kann man offenbar arbeiten. Bei allem anderen sagt Gott, das ist nicht gut, dass das so ist. Aber lass uns daran arbeiten, dass es besser wird. Aber Heuchelei sorgt dafür, dass genau das nicht möglich ist. Da, wo wir uns besser machen, als wir sind, verbieten wir Gott Besserung. Verbieten wir uns im Austausch miteinander zu wachsen, gesünder zu werden, heiliger zu werden, in Gottes Sinne, in das Bild hineinzuwachsen, was er von uns hat. Heuchelei ist der Tod. Gott erlaubt Ehrlichkeit, Gott möchte Ehrlichkeit. Und damit knüpfen wir an diese DNA-Reihe, an einen Kern von Gemeinde. Ich wünsche mir ganz doll, dass dieser sperrige, schreckliche, unverständliche Text, der viele, viele Fragezeichen behält, dass der uns motiviert, zu einer Gemeinschaft zu werden, in der Heuchelei keinen Platz hat. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, in der, wenn jemand sagt, das und das habe ich gemacht, das ist nicht gut und das tut mir leid und ich würde da gerne, braucht da vielleicht Hilfe, um da besser zu werden, dass da niemand mit dem Finger darauf zeigt. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, in der Heuchelei einfach nicht vorkommt, wo Heuchelei passiert, dass wir so warmherzig aufgenommen sind in dieser Gemeinschaft, dass Gottes Licht hier so warm leuchtet, dass wir selber merken, es war überhaupt gar nicht nötig, dass ich hier geheuchelt habe. Das war überhaupt gar nicht notwendig, dass ich mich besser gemacht habe, als ich bin, weil wir sind alles ein Haufen von Pfeifen hier, die alle versuchen, irgendwie Gott nachzufolgen und wir brauchen uns gegenseitig und wir brauchen Gottes Gnade. So eine Gemeinschaft möchte ich gerne hier im Christuszentrum haben, dass Gottes heilendes Licht leuchten kann. Und Leben florieren kann, entstehen kann, wir wachsen können in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung untereinander und in der Beziehung nach außen, dass Menschen, die von außen hier drauf gucken, denken, das ist ja eine Kirche, aber kein Heuchlerverein, sondern echte Menschen, die mit Gott unterwegs sind und jeden Tag ein bisschen heiler werden. Das wünsche ich mir. Und es gibt einen, der das Ganze möglich macht, der so liebevoll mit seinem Licht leuchtet. Das ist Gott. Und diesen Gott, den wollen wir jetzt gleich so richtig echt anbeten. Mit wirklich guter Musik, die unser Herz öffnen soll. In einem Lobpreis, in dem Gott im Mittelpunkt steht. Nicht zu heucheln ist nichts, was man anstrengend tun müsste. Wenn man ehrlich wird vor Gott, dann stellt man sich einfach nur vor ihn und blickt auf ihn. Und das möchten wir im Lobpreis machen, auf ihn blicken und in dieser Begegnung mit ihm das passieren lassen, was dann halt passiert, wenn Gottes Licht leuchtet. Und wenn Gott im Lobpreis irgendwo anklopft, an irgendeine Tür, die du gut verschlossen hast, dann mach die doch mal auf. Und wenn das gerade unangenehm und peinlich ist in der Situation, mach das trotzdem vor deinem inneren Auge, mach Gott mal die Tür auf und erlebe, wie gut das ist, wenn Gottes heilendes Licht auch an die Orte deines Herzens leuchtet, die du verschlossen hast, wo du vorheuchelst, dass es die vielleicht gar nicht gäbe. Leg mal alles ab und steh so vor Gott, wie du bist und erlebe, wie gut Gott ist. Und wenn du merkst, da ist ein ganzer Prozess nötig, sprich mich an, Stuart, wir haben gleich das Gebetsteam da hinten wieder in der Ecke, sprich das mal aus. Das hilft so sehr, wenn man mit dem Heucheln aufhört. Wenn man das ausspricht und sagt, diese Tür, die öffne ich jetzt. Da möchte ich nicht mehr so tun, als ob es das nicht gäbe, so tun, als ob ich besser wäre. Und Gott, ich danke dir, dass wir das tun können vor dir, dass es wirklich einen Ort gibt, an dem Heuchelei nicht notwendig ist, weil es nichts gibt, was wir verstecken bräuchten, könnten, müssten. Ich danke dir, dass dein Licht warm und heilend leuchtet, dass da, wo etwas in dein Licht kommt, dass es gut ist, dass es heil wird, dass du das annimmst und verändern kannst. Ich danke dir für die schräge, aufrüttelnde Geschichte von Hananias und Sapphira. Ich danke dir, dass wir daraus etwas lernen dürfen und dass du diese Dramatik in der Bibel bewahrt hast über all die Jahrhunderte, dass wir noch diese Dramatik wahrnehmen können, wozu Heuchelei führt. Und ich danke dir, dass wir vor dir in dieser Gemeinschaft ehrlich werden können und dass uns nichts peinlich sein muss vor dir, der uns kennt und trotzdem liebt. Danke dafür. Amen. Gott, ich möchte dir noch einmal dafür danken, dass wir bei dir ehrlich werden können und dort lebendig werden. Danke, dass du Wie ein Fluss bist, der uns lebendig macht. Ein Fluss ist, in dem wir unsere Seele hineinhalten dürfen und all das, was uns beschämt, was uns unglücklich macht, was wir nicht wollen, was da abgewaschen wird. Danke Gott, dass du einen Fluss der Gnade hast oder bist und wir in dich hineintauchen dürfen. Und danke, dass wir dich mitnehmen dürfen, dass du schon auf uns wartest im Alltag, in der neuen Woche. Danke, dass du überall da bist und wir überall unter deinem Segen, unter deinem Schutz, unter deiner Herrlichkeit und unter deiner Regentschaft leben dürfen. Ich darf uns alle unter den Segen dieses dreieinigen Gottes stellen. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, der dich sieht, der mit dir geht, der für dich ist und bei dem du ehrlich sein darfst. Amen.